Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Herzlich willkommen zum Genusstalk. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sitzen wir in Saarbrücken an meinem Küchentisch und mein Gast ist eigentlich Arzt. Er betreibt ein Dialysezentrum in Neunkirchen, aber er hatte auch mal einen ganz anderen Traum, nämlich eine Markthalle für Saarbrücken. Spektakulärer Entwurf, 40 Millionen Euro Investition, Glasgewölbe, saarländische Sterneküche. Ja, das Vorbild gab's auch, das war die Markthalle in Rotterdam. Was daraus geworden ist, oder besser gesagt, warum daraus nichts geworden ist, darüber sprechen wir heute und schauen einfach auch mal in die Zukunft. Vielleicht wird ja auch noch was daraus. Schön, dass Sie da sind, Herr Goldmann. Freut mich, dass Sie Zeit gefunden haben.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ja, Herr Dr. Goldmann, Sie sind ja Mediziner, das Dialysezentrum in Neunkirchen, wie ich ja schon gesagt habe. Wie kommt man jetzt auf die Idee, eine Markthalle bauen zu wollen oder mitgestalten zu wollen, sage ich jetzt mal so? Was war da der Auslöser?
Ich bin aus den Niedersachsen ins Saarland zugezogen und das größte Kulturschock nach diesem Umzug war für die ganze Familie eigentlich, dass die Gastronomie bzw. alles, was drumherum um die Gastronomie ist, in zwei Teilen Deutschlands völlig unterschiedlich gelebt wird. Während wenn man ein französisches Sprichwort oder Witz so ein bisschen ummogelt, dann würde man sagen, im Niedersachsen isst man, um zu arbeiten und im Saarland arbeitet man, um zu essen. Ja, das Essen wird hier richtig zelebriert. Und mit den Jahren habe ich das auch kennen und schätzen gelernt. Und immer wieder haben mich gefragt, warum eigentlich, obwohl hier dieses Essenskultur so zelebriert wird, wir nicht sowas wie eine Markthalle haben. Wenn man reist, ob man nach Stuttgart, nach Barcelona, nach Rotterdam, sonst wohin fährt, auch nach Metz, sieht man die Markthallen. Warum gibt es das bei uns sowas nicht? Und so war die Idee, die erstmal ins Unreine mit Herrn Linnebacher besprochen wurde, ja. Linnebacher Bau aus Neunkirchen, ein altwürdiger saarländischer Bauunternehmen, der auch unsere Praxis gebaut hat, vieles andere. Dann haben wir das sozusagen auf dem Blatt Papier uns überlegt und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass das doch nicht so ganz abwegig ist.
Ja, aber natürlich auch mit einigen an Kosten verbunden. Ne? 40 Millionen Euro standen da so im Raum. Das Saarbrücker Architekturbüro 3B-Stoff hatte dann auch schon mal so einen Entwurf gemacht. Eben Glasgewölbe, 3000 Quadratmeter Handelsfläche, 36 Wohnungen, Büros. Wie gesagt, diese Markthalle in Rotterdam war so ein bisschen die, sagen wir so, die Inspiration. Jetzt haben Sie, ne, so gesessen, zusammengesessen, auf dem Papier schon mal ein bisschen geplant, gedacht, dass es schon was wäre für Saarbrücken. Was haben Sie denn da so für Visionen gehabt, was das denn für ein Ort geworden wäre?
Also Markthalle ist ja nichts, was als Kaufgelegenheit angesehen werden muss. Markthalle ist im Grunde genommen ein Strukturprojekt. Das ist ein Lebensgefühl. Das ist ja nicht nur ein Ort oder vielleicht sogar am wenigsten ein Ort, wo man Obst und Gemüse kauft. Und das war die Vision gewesen, wie Sie richtig sagen. Ein solcher Projekt kostet einiges. So viel Geld hat natürlich niemand. Wir hatten aber zu damaligen Zeitpunkt einen Immobilieninvestor an der Hand, der von der Idee genauso wie wir begeistert war und er war auch bereit, das Mittel zu investieren, weil der Bedarf hier vor Ort gerade gesehen wurde. Die nächsten Markthallen liegen gut 100 Kilometer vom Saarbrücken entfernt. Wir haben ein Riesengebiet um uns herum, aber auch die Saarbrücker selber sind nicht abgeneigt, eine Gastronomie mal anders zu sehen, um dieser Idee fand auch das Gespräch mit den Investoren statt. Die waren nicht abgeneigt, im Gegenteil. Und so ging man dann in die Niederungen der Vorbereitung, indem man zumindest einen Projektentwurf im Auftrag gegeben hat. Und so entstand dieses Projekt, der ja in der Saarbrücker Zeitung zumindest in Teilen abgebildet wurde.
Ja, genau. Da war ja auch vom Erlebniseinkauf die Rede, von so einem Lebensgefühl, was ja da auch, was Sie ja auch gerade beschrieben haben, so in so einer Markthalle entsteht, nicht nur einkaufen, sondern auch bekocht werden, essen, Regionalität auch zu erleben. Jetzt nicht nur für Touristen, weil ja auch schließlich dann dort Wohnungen, Wohnraum geschaffen worden wäre, also auch für die Menschen, die dort leben. Aber man muss ja auch sagen, dass der Standort wäre ja auch ein sehr attraktiver gewesen, wenn man das so sagen kann, weil direkte Saarbahnanschluss, die Autobahn ist auch nicht weit entfernt. Wir sprechen hier von diesem ehemaligen Möbel-Martin-Gelände in der Mainzer oder an der Mainzer Straße. Hatten Sie relativ schnell diesen Standort oder Sie gemeinsam mit Ihrem, mit dem Investor und mit dem Bauträger dann relativ schnell diesen Standort ausgemacht, dass das so geeignet wäre?
Der hat sich quasi von selbst angeboten.
Ja.
Vielmehr, wir waren damals auch mit der Immobiliengesellschaft, die Möbel Martin Immobilien verwaltet, im Gespräch. Und die waren ebenfalls von dem Projekt begeistert, sahen auch viele Synergien mit der neu entstandenen Möbel Martin Gesellschaft. Also man hat sogar damals wiederum ins Unreine gedacht, wie wäre es, die Markthalle und das neue Möbel Martin mit so einer Glasgalerie über den Autobahn zu verbinden, hat letztendlich die Idee verworfen, Kostengründen, und da hieß es damals, das müssen wir das genehmigen lassen und dies genehmigen lassen. Da wusste man schon, in welchen Sumpf man hineinsteigen muss. Die Immobilienverwalter vom Möbel Martin war damals sehr von der Idee angetan. Und wie Sie richtig sagen, der Standort bietet sich ja quasi an. Es ist ein perfekter Anschluss zur Stadtmitte über Straßenbahn, perfekter Anschluss an Autobahn. In der Nähe von Frankreich, die Franzosen sind ja auch nicht abgeneigt, für einen schönen Einkauf mal einen kurzen Weg auf sich zu nehmen. Straßenbahn fährt bis nach Saargemünd, sodass auch das gesamte Nahregion mit angeschlossen werden konnte, bis nach Kaiserslautern, in die andere Richtung Saarlouis und. Es wäre perfekt gewesen an diesem Standort.
Ja, also Sie haben ja jetzt so eine Projektstudie entwickelt, dann ging es ja sehr wahrscheinlich auch mal in die Gespräche mit der Stadt dann als nächstes, macht man ja oftmals irgendwie so eine Bauvorabbefragung oder wie das auch immer heißt im Beamtendeutsch. Ich habe selten gebaut, deswegen ist es mir jetzt nicht so geläufig, aber letzten Endes, die Wirtschaftsförderung hat ja die Idee als großartig bezeichnet. Umgekehrt kam dann von dem Stadtplanungsamt Nein, ja, weil das irgendwie nicht so ganz in ihre Planungen für die Stadt gepasst hat. Aber wie kann sowas sein, dass der eine, der ja auch mit der Stadt zu tun hat, sagt, wunderbar, tolle Idee, und die anderen sagen dann direkt Nein?
Mittelmaß produziert nur Mittelmaß. Man kann das Mangel nicht dadurch beseitigen, dass man etwas Besseres verhindert. Genau das geschah aber. Das Argument der Stadtverwaltung war seinerzeit, ja, wir wollen keine Kaufkraft aus Saarbrücken Mitte abziehen. Eine Markthalle ist kein Supermarkt oder kein Ort zum Kaufen. Das ist ein Strukturobjekt. Man kann eine Kantine nicht dadurch veredeln, dass man die Restaurants drumherum verbietet. Dass das Ganze nicht funktioniert hat, sieht man ja an der Stadtmitte Saarbrücken. Wir haben nur Leerstände. Okay, Markthalle ist verhindert worden. Ist dort jetzt ein blühendes Leben? Keinesfalls. Eben Mittelmaß, wohin die Auge reicht. Mhm. Ja, und das ist das Kernproblem. Das Kernproblem besteht ja darin, dass die Freiheit, worüber wir so viel reden, eigentlich uns gar nicht mehr gegeben wird. Also diese Menschen in der Stadtverwaltung entscheiden für uns, wer was, wann, wo baut. Und das ist nicht immer zu unserem Besten. Insbesondere dann nicht, wenn die Entscheider selber keine eigenen Ideen haben. Die profilieren sich dadurch, dass die die Ideen von den anderen verhindern.
Hm. Als Alternative war ja das alte CNA-Gebäude dann im Gespräch, weil man sehr wahrscheinlich gesagt hat, naja, also die Idee ist ja schon schön, nur wollen wir die Innenstadt nicht schwächen.
Das war die Stadtverwaltung gewesen, nur das wäre ein Investitionsgrab gewesen. Jetzt stellen Sie sich vor, eine Markthalle mit, sagen wir mal, 50 Händler mit 50 Anlieferfahrzeugen, die jeden Tag mehrfach hin und her fahren sollen. Mit lassen wir mal 10.000 Besucher, wobei, wenn wir schon über Rotterdam sprechen, Rotterdam hat in seiner Markthalle pro Jahr 8,5 Millionen Besucher. Wir sind Saarbrücken. Wir sind nicht Rotterdam, das höre ich ja permanent. Aber selbst wenn wir ein Drittel davon bekäme, auch ein Achtel würde reichen, ja, dann ist das 1 Million Besucher pro Jahr. Stellen Sie sich vor, diese Menschen wollen alle mit ihren Fahrzeugen an die ehemalige C&A-Gebäude ran. Was dann geschieht? Das ist doch völlig abwegig. Das wäre ein Investitionsgrab gewesen. Das hat man von unserer Seite sofort verworfen.
Mhm. Kann es aber auch sein, dass da so ein bisschen jetzt nicht mal grundsätzlich nur immer ein Nein mitgeschwommen ist, sondern dass man vielleicht auch Angst hatte, dass dieses ambitionierte Projekt dann vielleicht nicht funktioniert, während der Bauphase vielleicht gestoppt wird. Also es ist ja schon ein großes Projekt, ne? 40 Millionen sind ja jetzt nicht gerade ein bisschen was.
Richtig, aber das ist nicht die Aufgabe der Stadtverwaltung, Angst für die privaten Projekte zu haben. Es ist überhaupt nicht die Aufgabe der Stadtverwaltung zu entscheiden, wer, wann, wo investiert. Die Aufgabe der Stadtverwaltung ist zu verhindern, dass grundsätzliche Ideen, dass es ist nicht möglich, zum Beispiel mitten in der Stadt eine Fabrik zu bauen. Das ist klar. Ja, darüber hinaus aber nicht. Inzwischen haben wir aber dieser Hochheit über die Entscheidungen weit an die Verwaltung abgegeben und meines Erachtens nicht zu unserem Besten.
Mhm.
Die Städte haben sich historisch gesehen dadurch entwickelt, dass die Menschen etwas versucht haben, etwas realisiert haben, ihre Träume, ihre Überlegungen. Manchmal ist das schiefgegangen. Das war aber nicht das Problem der Stadtverwaltung. Überlegen Sie sich, unter heutigen Bedingungen wäre ein Kölner Dom niemals entstanden gewesen.
Das stimmt. Das hätte ja wahrscheinlich, wäre sehr wahrscheinlich der Bauantrag nicht so einfach genehmigt worden und die Bauzeit hätte wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger gedauert.
Der Bauantrag, der wäre ja auch gar nicht zu stellen.
Ja.
Ja, aber unsere Städte, das, was wir überall sehen, dort, wo wir gehen nach Freiburg, wir gehen nach Heidelberg, wir sehen unsere alten Städte, da war kein Stadtbauplaner am Werk gewesen, der das entwickelt hat. Jeder Händler, jeder Grundstückbesitzer hat im Rahmen der vorgegebenen Bauplanung seine eigenen Ideen, sein eigenes Geschmack verwirklicht. Daraus entstand Vielfalt. Und genau diese Vielfalt und nicht ein Einheitsbrei fasziniert uns bis heute. Das hat Jahrhunderte überstanden. Es ist kein Grund ersichtlich, warum wir jetzt gerade alles in einer Richtung marschieren sollen.
Mhm. Hätten Sie sich damals gefreut, wenn man dann versucht hätte, irgendwo einen Weg zu finden, dass es doch zu einer Realisierung kommt?
Selbstverständlich, man hat es aber nicht.
Mhm.
Das war völlig, was man gespürt hat, das war ein völliges Desinteresse der Stadtverwaltung. Man hat gesagt, ja, wenn Sie da C und A nicht bebauen wollen, dann bauen Sie woanders, fertig.
Mhm.
Damit war die Sache gegessen.
Ja, jetzt war ja vor kurzem auch nochmal ein großer Artikel in der Saarbrücker Zeitung. So bin ich ja auch auf dieses Thema gestoßen. Ich bin ja gerade seit Januar diesem Jahres wieder in Saarbrücken und habe davor gar nicht so richtig mitgekriegt, dass diese Idee ja da schon mal in der Presse auch war. Da hat man ja auch so ein bisschen, ja, einerseits so ein bisschen diese Resignation, wie es aktuell halt ist oder wie es damals auch war, und diesen Frust auch nochmal drin lesen können, den Sie da mitgebracht haben, aber andererseits auch so ein bisschen vielleicht ein kleiner Funken Hoffnung, den man da so rauslesen konnte. Ist denn da so ein Funken Hoffnung oder was müsste denn passieren, dass Sie doch nochmal sagen, ja, wir starten nochmal und versuchen nochmal irgendwo eine Lösung zu finden und realisieren das Ganze?
Was ich vermeiden möchte, ist ein Kampf gegen Windmühlen. Dafür gibt es nicht genug Lebenszeit. wenn der Stadt Saarbrücken, wie im Übrigen sehr viele Saarbrücker, nach dem Artikel in der Saarbrücker Zeitung bin ich regelrecht bombardiert mit verschiedensten Anrufen und E-Mails und man hat mich, die Nachbarn haben mich angesprochen, der Friseur hat mich angesprochen, alle möglichen Leute. Ich habe selten von jemandem gehört, dass das ein abwegiger Projekt gewesen wäre. Also haben wir vermutlich einen Nerv von vielen getroffen, nicht der Stadtverwaltung. Die hat ja ohnehin Nerven aus Edelstahl und lässt sich nicht bewegen. Also wenn die Stadtverwaltung möchte, dass sowas realisiert wird, dann lassen wir einen Weg suchen. Ja, ein Glas ist immer halb leer oder halb voll. Wenn man von Anfang an die Gründe sucht, warum etwas nicht geht, dann geht etwas nicht. Wenn man sagt, okay, die Stadtverwaltung entscheidet sich, wir brauchen eine Markthalle, wir machen eine Ausschreibung, wir können uns vorstellen, eine Baugenehmigung zu erteilen für eine Markthalle unter Vorbehalt. Warum nicht? Ja, stellen Sie sich auf eine Stelle eines Investors, der 40 Millionen Euro investieren möchte. Dieses Geld, wenn man das, sagen wir mal, auf 3 Jahre Verwaltungsgenehmigung umlegt, würde pro Jahr 150.000 Kosten verursachen. Ja, also das geht nicht. Bei den Baukosten, die ohnehin aus allen Nähten platzen, auch noch dadurch die Investoren zu vergraulen, das geht nicht. Also muss der Stadt jetzt letztendlich in die Vorleistung treten und sagen, ja, wir werden es genehmigen. Ja, wir geben eine Zusage. In welcher Form? Ich bin kein Jurist, ich weiß es nicht, wie das geht. Ja, aber man findet eine Lösung, wenn man möchte. Man möchte offenbar nicht, denn das einzige Ort, von wo ich keinen Anruf oder kein E-Mail bekommen habe, das ist die Stadtverwaltung.
Das ist aber auch sehr schade, ne, weil Sie ja auch trotzdem, das hat man ja auch in diesem Artikel gelesen, trotzdem ja auch weiterhin an kreativen Ideen arbeiten, wie man sowas umsetzen könnte. Wir haben ja auch schon mal ein Telefonat gehabt, jetzt im Vorfeld zu diesem Podcast, und da hatten Sie ja auch gesagt, na ja, der alte Investor, der hat natürlich jetzt keine Lust mehr, aber dann müsste man eben andere neue Wege gehen, die wären
zum Beispiel ein Crowdfunding. Warum denn nicht? Wir machen etwas oder wir wollen etwas für Saarbrücken machen, ja? Warum ermöglichen wir den Saarbrücker nicht, das Ganze als meinetwegen offener Immobilienfonds zu betreiben, wo jeder ob 100.000 oder 10.000 Euro investieren kann und einen Teil davon haben kann und auch von den Mieteinnahmen und Perspektiven dieses Projektes auch mit profitieren kann. Warum denn nicht? Das wäre eine Möglichkeit. Die andere wäre, irgendwelchen größeren Investitionsgesellschaften beizuziehen. Aber jeder, den man ansprechen würde in diesem Kontext, wird sich fragen, in welchem Zeitraum kann ich ein solches Projekt realisieren? Und wenn dieser Zeitraum unüberschaubar ist, dann gibt es andere, die viel effizienter und viel schneller realisiert werden können. Wir schneiden den Ast, auf dem wir selber sitzen. Schauen wir, der Börsenbericht von Proctiv war das, oder irgendein börsennotierter Immobilienverwalter, die investieren mittlerweile gar nicht mehr in Deutschland. Deren Gewinne kommen aus Polen, die investieren dort, machen dort. Wir haben Wohnungsnot, aber wir haben die Leute so vergrault, dass die mittlerweile gar nicht mehr versuchen, hier zu investieren. Die gehen ins Ausland. Mhm. Und die steht mit den offenen Händen.
Ja. Sie sehen aber schon noch irgendwo einen Weg, also da müsste sich aber viel bewegen. So nehme ich das jetzt mal einfach mit, ne?
Richtig. Es muss ein klar definierter Wille der Staat sein, das zu realisieren. Und dieser Wille erschöpft sich nicht durch Sonntagsreden.
Mhm.
Wir sind in Vorleistung gegangen. Jetzt ist die Zeit, wo der Stadt das machen soll.
Würden Sie da auch nochmal an diesem Entwurf festhalten, den Sie damals gemacht haben? Oder würden Sie jetzt so mit der Erfahrung, sind ja schon ein paar Jahre dann vergangen, auch nochmal ein bisschen was anders denken?
Mit Sicherheit wird man das überarbeiten. Die Überlegung, dass man nicht nur eine Handelsfläche, sondern eine Lebensfläche generiert, möglicherweise eine Ausstellungsfläche, die sicher wird man das überarbeiten. Es gibt mittlerweile sehr interessanten Entwürfe und auch die auch realisiert worden sind von Kongressflächen, die in den Einkaufszentren, in den großen Shopping Malls investiert sind. Da sind andere Kongresszentren, nicht so wie quasi Lehrräume mit Frontalvorträgen, sondern in Form von den Cafés und Diskussionsrunden. War ich neulich in Paris in so einer Veranstaltung im medizinischen Bereich gewesen, fand ich sehr attraktiv und sehr interessant. Das bringt auch zusätzliches Potenzial für das gesamte Projekt, selbst wenn dort nur zwei oder dreimal im Jahr irgendwelche größere Veranstaltungen finden. Das bringt Hotelauslastung. Das im Übrigen Markthalle ist ja, das habe ich ja zu Beginn des Gesprächs eingeführt. Das ist ja kein Immobilienprojekt. Das ist ein Infrastrukturprojekt. Zu der Rotterdamer Markthalle gibt es sehr interessante Studien. Von den 8 Millionen Menschen, die pro Jahr 8,5 dorthin kommen, lassen 75% sein Geld dort. Entweder dort oder, und das ist jetzt wichtig, drumherum, nicht unbedingt in der Markthalle selbst. Das heißt, die gesamten Stadttrende drumherum profitieren. Da sind andere Cafés, da sind Dienstleister, das ist auch ein Immobilienwert, was letztendlich drumherum ist und der steigt. Also das sind Infrastrukturprojekte. Da sind Menschen, die vom Außen kommen in die Stadt. Da entstehen Service-Arbeitsplätze, ob das Hotels oder Gastronomie sind, da entstehen zusätzliche Umsätze und zusätzliche Einnahmen.
Also es ist halt ein Wirtschaftsfaktor, ist ganz klar. Das ist ein
Wirtschaftsfaktor und gerade deshalb ist das eigentlich perfide, dass der Stadt, aus dem die Industrie verschwindet, sich nicht darum bemüht, einen Ersatz zu finden.
Also müssen wir jetzt mal abwarten, was da draus wird. Und müssen wir einfach mal sehen, bewegt sich etwas, bewegt sich was in der Stadtverwaltung? Gibt es da vielleicht dann auch nochmal irgendwelche Gespräche? Knüpft man da einfach an diese Idee an? Und dann werden wir sehen, ob da was entstehen wird. Ne?
Warten wir mal ab.
Ja, die letzte Frage in meinem Podcast, das ist immer traditionell die identische. Die kriegt jeder Gast von mir gestellt. Da geht es tatsächlich auch nochmal so ein bisschen um das Genießen. Nämlich, was ist denn Ihr ganz persönlicher Genussmoment?
Die ganz einfache Gastronomie, die man häufig auf den Reisen trifft. Das ist, dass die Spitzengastronome die Spitzenleistung vorbringen. Das ist eine Selbstverständlichkeit, wenngleich eine sehr angenehme. Wenn man aber zum Beispiel während einer Motorradreise mitten in den Bergen in eine Pizzeria geht und dort eine Pizza, an die man sich noch Jahre danach erinnert, bekommt, das ist ein gastronomisches Erlebnis für mich, der einen hohen Wert hat.
Ja, also herzlichen Dank, Herr Dr. Goldmann, dass Sie Zeit hatten, hier nach Saarbrücken zu kommen und mit mir so ein bisschen mal Revue passieren zu lassen, was da so hinter überhaupt, wie es zu diesem Gedanken der Markthalle kam, wo es da die Probleme gibt, wir haben es ja jetzt gehört, und vielleicht auch, dass da noch irgendwo ein kleines Fünkchen Hoffnung besteht. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit jemandem, der ein bisschen mehr Genuss im Alltag gut gebrauchen könnte. Danke, bis dann, tschüss.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.